Die Zielsetzung ist, in einem noch relativ jungen Sektor, nämlich den Innovationen rund um alternative Proteine, funktionale Lebensmittel und Lösungen, die Lebensmittelverschwendung verringern, einen Beitrag zu leisten zum Erfolg. Wir suchen ja händeringend nach Wachstumsfeldern in der deutschen Wirtschaft. Jetzt reden wir über eine Industrie, die ein jährliches Umschlagsvolumen hat von 8 Billionen. Der Anteil der innovativen Produkte ist heute noch unter 1%. Der wird bald im einstelligen Prozentbereich sein, der signifikant ist, und dann 10% und mehr erreichen. Das heißt, Sie können sich selber ausrechnen, was dafür ein Wachstumsmomentum dahinter steckt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Was gibt's heute eigentlich zum Abendbrot? Und vielleicht viel wichtiger, wird es genug für alle geben? Das wird bald nämlich eine der ganz zentralen Fragen der Menschheit sein. Es dauert nur noch 25 Jahre, dann werden rund 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Heute sind es schon über 8 Milliarden und vor 100 Jahren waren es nur knapp 2 Milliarden. Da stellt sich schon die Frage, kann die Lebensmittelbranche auch in 25 Jahren noch sicherstellen, dass die Menge reicht? Oder braucht es innovative Maßnahmen zur Unterstützung? Wie der dringend notwendige Wandel im globalen Ernährungssystem vonstatten gehen kann, ob die riesigen unterirdischen Wurzelnetze von Pilzen helfen können, das Problem zu lösen und welche Rolle auch andere neue Technologien und neue Produkte dabei spielen können. All das werde ich heute mit Olaf Koch besprechen. Sie erinnern sich vielleicht, Koch war ehemals Chef der Metro und ist heute Aufsichtsrat bei Mercedes-Benz. Und er hat vor 2 Jahren einen Venture-Fonds gegründet, der Startups aus dem Bereich Foodtech unterstützt. Darüber sprechen wir natürlich heute und außerdem frage ich ihn, ob er selbst überhaupt noch Fleisch isst, welche Megatrends die Lebensmittelindustrie langfristig verändern werden und ob sich daraus auch neue Chancen für Deutschland ergeben werden.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Olaf Koch, dem Gründer der Venture Capital Gesellschaft Zentinus, die in Foodtechs investiert. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen, Olaf Koch.
Ja, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
Sie waren ja viele Jahre CEO von Metro. Erinnern Sie sich eigentlich noch an den Tag, nachdem alles vorbei war? Wie war es, so plötzlich auf sich gestellt zu sein? Kein Fahrer, kein Stab, keine Pressestelle. Wie muss man sich das vorstellen?
Na gut, an den Tag kann man sich natürlich sehr, sehr gut dran erinnern, weil er so prägend war. Einen Fahrer habe ich nicht vermisst, weil ich keinen hatte. Was natürlich schon eindeutig eine Zäsur war, war die häufige Interaktion mit dem Team und vor allem mit dem sehr starken und sehr motivierten Team. Das ist natürlich von einem Tag auf den anderen dann verschwunden. Mhm. Insofern muss man dann diese Leere füllen. Das ist mir allerdings nicht so schwer gefallen, weil ich schon, als ich mich entschieden habe, ein neues Kapitel für mich selber zu beginnen, relativ klar wusste, was ich machen wollte. Insofern hatte ich eine Menge zu tun.
Über dieses Kapitel sprechen wir natürlich heute, aber was haben Sie dann sonst noch so gemacht? Sich ein Rennrad gekauft und dann erstmal das Umland erkundet?
Nee, also ich habe natürlich schon es genossen, meine eigene Agenda definieren zu können. Habe mehr Sport gemacht, habe mehr Zeit mit der Familie verbracht, aber habe dann natürlich schon relativ schnell angefangen, mich zu organisieren. Und da gab es in der Tat eine Menge zu tun. Also ich bin nicht so der Typ, der dann irgendwie sagt, okay, jetzt mal 3 Monate Urlaub und Fahrradfahren. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ja.
Gibt es denn irgendwas, was Sie am meisten vermissen von Ihrer Zeit als CEO?
Also ganz, ganz klar und eindeutig das Team. Also ich habe das Privileg gehabt, mit fantastischen Leuten arbeiten zu dürfen über viele, viele Jahre. Genauso kann ich sagen, es war ein Privileg, für die Kunden arbeiten zu dürfen, die wir bei der Metro hatten. Und die Gastronomie ist so ein leidenschaftlicher Sektor mit so viel extrem motivierten Menschen, so divers, so intensiv, wie kaum eine andere Branche. Das war fantastisch. Insofern kann man sagen, da gab es unglaublich viele empathische Momente. Mhm. Und die sind in so einem Moment, wo man sich wieder auf sich selber konzentriert und was Neues anfängt, natürlich auch da, aber nicht mehr in dieser extremen Intensität, ja, wie es da bei der Metro war.
Gibt es irgendwas, was Sie überhaupt nicht vermissen? Der Terminkalender, der sich immer von selbst füllt.
Also ich würde mal sagen, das Pendeln von Quartal zu Quartal ist natürlich notwendig und verstehe ich auch und ist Teil des Spiels. Das vermisse ich nicht. Hm. Ja. Da gibt es eine Reihe von Verpflichtungen, die man hat, um der Sache gerecht zu werden. Auch die würde ich jetzt in keinster Weise kritisieren. Im Gegenteil, ich fordere sie selber ja auch ein. Aber wenn man das 9 Jahre als CEO und davor 2 Jahre als CFO gemacht hat, dann denkt man sich auch, okay, die Seite habe ich gesehen, ist okay. Ja.
Wann genau haben Sie eigentlich angefangen, Lebensmittel bei der Metro nicht nur zu verkaufen, sondern auch darüber nachzudenken, wo die Lebensmittel herkommen und wie sie produziert werden und vor allem, wie die Zukunft dieser Lebensmittelwirtschaft aussehen könnte?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich muss auch offen zugeben, als ich als CFO zur Metro kam 2009, war das Attribut meiner Person, das am nächsten kam, zu Food-Kenntnis mein Nachname. Ja? Ich war wirklich nicht in dem Thema so stark drin. Ich habe mich sehr stark mit den ökonomischen Fakten beschäftigt. Ich habe mich sehr stark mit der strategischen Fragestellung auseinandergesetzt. Hatte dann natürlich, als ich als CEO übernommen hatte, eine Menge im Portfolio zu tun, um die Bilanz wieder zu stabilisieren und zu sanieren. Und so nach 2 Jahren hatte ich dann eben auch die Gelegenheit, mich tiefer in dieses Geschäft einbringen zu können. Und da habe ich erst die faszinierende Seite vor allen Dingen gesehen und welche Möglichkeiten daraus entstehen, wenn man zum vertrauten Partner wird von diesen unabhängigen Unternehmerinnen und Unternehmern. Habe dann aber auch mich natürlich mehr damit beschäftigt, wo kommt das Produkt her? Wir haben damals bei Metro eine intensive Nachhaltigkeitsstrategie im Vorstand verabschiedet und waren lange Zeit dann auch führend in dem Dow Jones Sustainability Index, weil wir das sehr ernst genommen haben. Wir wussten, ein ganz großer Teil unserer Produkte verursacht nicht nur Kosten im Einkauf, sondern auch Kosten links und rechts. Und das wollten wir ernst nehmen. Und als ich dann, 2017 war das, da hatte Ian Cook, das war der CEO von Colgate-Palmolive und ich, wir haben das Consumer Goods Forum für 2 Jahre gemeinsam leiten dürfen. Und spätestens da konnte ich sehr weit hinter die Gardine, hinter den Vorhang schauen. Mhm. Und da war offensichtlich das System, so wie es auch noch aktuell heute betrieben wird, hat einige Defizite, an denen wir dringend arbeiten müssen.
Und Sie haben ja gesagt, Metro umgebaut, sehr erfolgreich umstrukturiert und letztlich auf den Großhandel fokussiert. Trotzdem sind Sie dann ja am Ende auch 1 Jahr vor Ihrem geplanten Austritt gegangen. Was war eigentlich der Moment, als Ihnen klar war, ich mache das jetzt und ich mache was Neues? Oder haben Sie so eindeutige Signale bekommen, dass es vorbei sein könnte, dass Sie dann einfach den Schritt gegangen sind?
Nein, der Beschluss oder die eigentliche Meinungsbildung bei mir selber hatte viel früher angefangen. Ich hatte, als ich den Job übernommen habe, das war im Spätherbst 2011, wurde ich im Aufsichtsrat für diese Aufgabe nominiert und dann ist der Beschluss gefallen. Es war eine sehr dunkle Zeit, um es mal deutlich zu sagen.
Euro-Krise.
Wir hatten 9 Milliarden Schulden, wir hatten 4 Geschäftsbereiche, die alle rückläufig waren. Die Motivation in der Mannschaft war nicht stark ausgeprägt, um es höflich zu sagen. Wir hatten wenig an Innovationen in der Pipeline. Und so war meine Aufgabe für mich klar. Wir müssen zurück zu den Wurzeln. Das kann man aber zu so einem frühen Zeitpunkt ja wohl kaum so stark proklamieren, weil das natürlich auch für alle anderen sehr demotivierend ist. Also hieß es erstmal, wir müssen in allen 4 Geschäftsfeldern besser werden. Und wir können das, wenn wir uns darauf einlassen, was der Markt will, was der Kunde will. Und wir müssen unsere Bilanz sanieren, weil wenn eine Krise kommt und wir auf dem Schuldenberg sitzen, das wird nicht gut gehen. Und so haben wir uns dann sukzessive auf der einen Seite stark konzentriert auf die Dinge, die für uns wichtig waren. Also haben Einheiten, die nicht so relevant waren, aufgegeben. Das fing mit Landeseinheiten an, ging dann aber auch über Verkäufe von Real International, also den Hypermärkten oder Galeria Kaufhof 2015. Und in dem Kontext ist es dann so gewesen, dass ich irgendwann für mich selber gesagt habe, wenn dieser Portfoliumbau, der doch deutlich intensiver und herausforderungsvoller wurde, als ich es mir dachte 2012, wenn der abgeschlossen ist und ich sicher bin, dass wir im Großhandelsgeschäft vital und zukunftsfähig sind, dann bin ich es mir selber schuldig, mal Kapitel bei der Metro zu schließen. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn man dann, wie das bei Real Deutschland da war, den schwierigsten Teil zum Schluss auf den Tisch bekommt, und der hat uns 2 Jahre gekostet als Team und ist mehrfach knapp vorm Scheitern gestanden, als das im Juni 2020 abgeschlossen war und notariell beurkundet, war für mich klar, wenn wir wissen, dass wir durch Corona kommen, und zwar kompetitiv durch Corona kommen, dann ziehe ich den Schlussstrich. Egal, wie sehr verlockend das wäre, jetzt nochmal den Hut in den Ring zu werfen. Und das war dann der Punkt, wo ich dann im August 2020 gesagt habe, ich möchte jetzt zum Jahresende tatsächlich hier das Kapitel schließen und was Neues beginnen.
Und was war so der Moment, als Ihnen klar wurde, was dieses Kapitel füllen könnte? Sie haben ja dann eine Foodtech-Investmentfirma namens Zintinus gegründet. Kam das so über die Zeit? Hat sich das erst anschließend entwickelt oder gab es eigentlich vorher dann schon mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre der Überlegung?
Waren tatsächlich Jahre. Wir haben 2016 angefangen, vornehmlich für den Großhandel sogenannte Accelerator-Programme zu starten. Damals gemeinsam mit Techstars. Das ist eines der führenden Unternehmen für solche Programme. Und der eigentliche Hintergrund war, wie können wir der unabhängigen Gastronomie mit innovativen Lösungen helfen, noch erfolgreicher zu sein. Das war die erste Stoßrichtung. Haben dann aber auch gemerkt, dass es immer mehr Bewerbungen gibt von Unternehmen, die sich auch gerne in den Bereich neue Ernährung oder eben nachhaltigere Ernährung oder Vermeidung von Verlust von Lebensmitteln engagieren wollten. Und haben die dann auch mit aufgenommen. Mhm. Das fing dann so 2017, 18 an.
Sagen Sie mal so 2, 3 Beispiele von Unternehmen, die Ihnen damals schon aufgefallen sind, die besonders innovativ waren?
Also eins ist jetzt gerade sehr erfolgreich im Fundraising gewesen. Das ist Heura aus Spanien. Die stellen pflanzenbasierte Wurstersatzprodukte her. Sehr erfolgreich in Spanien, ich glaube mittlerweile bei 30 Millionen. Das war einer der Alumni aus dem 4. oder 5. Metro Accelerator Programm. Mhm. Ein zweites Beispiel ist Kytro aus der Schweiz. Die entwickeln ein System, um in der Gastronomie den Verlust von Lebensmitteln dadurch zu reduzieren, dass man den Abfall systematisch erfasst, und zwar mit einer Kamera, die erkennt, was da jetzt gerade weggeschmissen wird, und einer Präzisionswaage, die unter dem Mülleimer sozusagen ist, und dann ganz genau sagen kann, das sind jetzt 23 Gramm geschnitten Brot oder 150 Gramm Brokkoli oder was auch immer. Und aus diesen Daten heraus kann man dann nach vorne schauend den Plan verändern, um eben weniger zu verlieren. Das sind so 2 Beispiele.
Okay, die haben Sie dann sozusagen über die Jahre verfolgt. Und gab es dann so einen Abend, wo Sie beim Glas Rotwein saßen und gedacht haben, Mensch, bevor ich jetzt nochmal einen neuen CEO-Job anfange, mache ich lieber sowas?
Der entscheidende Punkt war eigentlich die Veränderung der Präferenzen der Kunden. Also ich würde sagen,
das klingt jetzt sehr theoretisch.
Bis Mitte der 10er war es eigentlich so, dass Innovationen in der Lebensmittelbranche eher nicht so erfolgreich waren. Und der Löwenanteil der Innovation aus der Industrie scheitert ja. Das ist häufig gar nicht so bekannt. 70-80% der neu lancierten Produkte halten es nicht allzu lange durch. Mhm. Aber so Mitte der 10er, also rund um 2015, fing es an, dass diese Nachfrage nach nachhaltigeren und gesünderen Produkten sich immer stärker ausprägte, auch im Umsatz. Und das Leuchtturmunternehmen in dem Kontext war damals Beyond. Wir waren der exklusive Distributor für Beyond für die ersten 2 Jahre, ab 2016. Und da konnte man sehen, wie viel stärker die Wachstumsimpulse sind in der Kategorie im Vergleich zu den existierenden Marken. Und das in Kombination mit der Dringlichkeit, etwas zu tun, was besser ist für Umwelt und für Gesundheit, aber auch dem gerecht wird, was Kundinnen und Kunden wollen, war für mich der springende Punkt zu sagen, was es dazu brauchen wird, ist natürlich die ganzen tollen, innovativen Ideen. Aber es wird auch Kapital brauchen. Mhm. Aber Kapital wird nicht reichen, weil unsere Branche ist von außen betrachtet ganz simpel und einfach. Die Spielregeln dieser Branche sind alles andere als simpel und einfach.
Also nochmal ein CEO-Posten war für Sie ausgeschlossen. Aufsichtsrat, das sind ja alles so Dinge, die andere CEOs nach dem Ende ihrer Karriere machen.
habe ich nicht für mich selber als die präferierende Variante meiner nächsten Entwicklung gesehen. Mhm. Ich habe ein Aufsichtsratmandat angenommen bei Mercedes. Alle anderen habe ich tatsächlich abgelehnt, weil ich mich voll auf den neuen Fund konzentrieren wollte.
Dann lassen Sie uns doch mal genau darüber sprechen, über den Fonds. Was ist das Ziel? Wie viel Geld steckt da drin? Wer investiert in diesen Fonds? Oder ist es alles Ihre Abfindung gewesen?
Ich habe keine Abfindung bekommen. Ich habe mich dagegen entschieden, nach einer Abfindung zu fragen, weil es war meine Entscheidung zu gehen. Und dann finde ich es ehrlicherweise unangemessen oder schon fast zynisch, nach einer Abfindung zu fragen. Das habe ich übrigens nie gemacht in meiner beruflichen Entwicklung. Was ist die Zielsetzung? Die Zielsetzung ist, in einem noch relativ jungen Sektor, nämlich den Innovationen rund um alternative Proteine, funktionale Lebensmittel und Lösungen, die Lebensmittelverschwendung verringern, einen Beitrag zu leisten zum Erfolg. Wie groß der Beitrag dann sein wird am Ende des Zyklus unseres Funds, werden wir dann sehen. Aber auch, um hier klar zu sein, wir machen unsere erfolgsabhängige Vergütung davon abhängig, dass wir diesen positiven Beitrag leisten. Und der kann dadurch entstehen, dass es weniger CO2-Ausstoß gibt, weniger Wasserverbrauch entsteht oder eben weniger Lebensmittel verloren gehen. Der Fund ist heute basiert in Berlin. Wir haben einen Partner in den USA, das ist der David Brown, einer der Co-Gründer von Techstars im Übrigen. Und unsere Investoren sind divers. Das ist von, ich sag mal, Stiftungen über größere Family Offices bis hin zu institutionellen Banken. Und der Fund ist 135 Millionen groß, 135 Millionen Euro. Das ist für den Sektor und für den aktuellen Status der Bewertung mehr als ausreichend. Wir haben jetzt aktuell 8 Investments vollzogen und ungefähr ein Drittel der Mittel investiert.
Was sind so die 2 faszinierendsten Unternehmen im Portfolio?
Oh, das wäre jetzt unfair, wenn ich jetzt sagen würde, die 2 sind es und die anderen 6 sind es nicht. Weil ich glaube, ich bin von allen tatsächlich fasziniert und glaube auch an deren Potenzial. Was mich fasziniert, ist, wie schnell der Fortschritt sich vollzieht. Also pflanzenbasierte Fleisch- oder Wurstersatzprodukte sind jüngst ziemlich stark in die Kritik geraten, weil es eben in den Rezepturen Kompromisse gibt, um einen guten Geschmack zu erreichen, die aber nicht unbedingt gut für die Konsumentinnen und Konsumenten sind.
Erzählen Sie mal, was sind das für Kompromisse?
Sodium, Salz, manchmal Zucker, manchmal Färbemittel, um die gewünschte Farbe zu erreichen. Methylcellulose, also Kleister, um die Sachen zusammenzubinden.
Das heißt also lieber Finger weg von vegetarischer Wurst bei Aldi?
Nein, ich würde mal sagen, nicht Finger weg, ich würde sagen, drehen Sie es um. Schauen Sie sich an, was da drin ist. Also nur weil es gut schmeckt, das wissen wir ja auch, das haben wir mittlerweile auch gelernt, muss es ja nicht unbedingt gut sein. Aber es kommt unglaublich viel Gutes auf den Markt und wir durften in ein Unternehmen aus Frankreich investieren, das heißt La Vie. La Vie stellt ein Bacon her, der pflanzenbasiert ist, sojabasiert. Ich war da am Anfang sehr, sehr skeptisch bei der Rezeptur. Die ist allerdings wirklich nur mit 7 Zutaten gelungen. Und das Produkt schmeckt so gut, dass ich am Anfang wirklich gezweifelt habe, ist das wirklich pflanzenbasiert? Wir haben es dann ins Labor geschickt und das war 100% pflanzenbasiert. Uns gefällt die Rezeptur, uns gefällt der Geschmack, uns gefällt natürlich die Resonanz bei den Kundinnen und Kunden. Das Unternehmen ist sehr erfolgreich. Uns gefällt die Kreativität der Mannschaft, wie sie das Ganze bestreitet. Und das ist ein Unternehmen, das mich fasziniert. Mich fasziniert eine ganz andere Geschichte. Unternehmen aus den USA, eine Gründerin, deren Tochter allergisch reagiert hat auf Lebensmittel, die dann nach Cookies gesucht hat, die sie ihrer Tochter geben kann und keine gefunden hat, sich dann gedacht hat, dann mache ich die halt selber. Firma heißt Partake. Die Gründerin Denise Woodward ist eine Vollblutunternehmerin, hat das Produkt erfolgreich in zahlreiche große Vertriebsketten in Amerika eingebracht.
Und was hat sie anders gemacht?
Was sie anders gemacht hat, ist eben dadurch, dass sie persönlich betroffen war, hat sie dann 0,0 Kompromisse bei der Rezeptur gemacht. Und ihr ist offensichtlich dabei etwas gelungen, was vorher noch keinem gelungen ist, dass diese Cookies super schmecken, aber eben tatsächlich vollkommen sorgenfrei zu verzehren.
Ohne tierische Produkte oder was ist der Clou?
Da sind tierische Produkte drin, aber da sind keine Allergika drin, gerade Nüsse zum Beispiel, die häufiger bei Menschen, die darauf ansprechen, zu enormen Problemen führen können. Und vielleicht noch ein drittes, wo ich auch gemerkt habe, Naja, bei der Metro habe ich schon eine Menge gesehen, gehört und gelernt rund um den Ernährungssektor, aber vieles halt auch nicht. Und ein Teil davon hängt damit zusammen, wie Produkte, die wir gerne verzehren, transportiert werden. Also Avocados, mittlerweile in fast jedem Haushalt verfügbar, kommen natürlich eine lange Strecke und sind damit bis zu 50, 60 Tagen im Container. Um zu verhindern, dass die verderben, muss man die Aussonderung von Ethylen reduzieren. Und Ethylen ist ein organisches Produkt einer Frucht, die es aussondert. Wenn zu viel Ethylen im Raum ist, dann verderben die. Also ist die Antwort der Industrie bis heute, man schließt die Frucht durch ein Gas, das nennt sich 1-MCP. Damit sind alle Poren geschlossen, die Frucht ist praktisch paralysiert. Die reift einfach nicht mehr. Kommt irgendwo am Hafen an, wenn sie gut behandelt wird, wird sie gewaschen und fängt wieder an zu reifen. Häufig kommt sie aber tatsächlich in Handel. Man sieht die Avocado und denkt sich, ja, sieht ja toll aus. Und dann hat man das Phänomen, dass man eine steinharte Frucht zu Hause hat und dann Äpfel daneben legen muss, damit sie wieder anfängt zu reifen. Also vorher waschen, dann Äpfel daneben legen. Mhm. Und die Firma, auf die wir gestoßen sind, hat eine Technologie, bei der man einfach eine Folie auf die Boxen legt. Und diese Folie ist hauchdünn mit Palladium besprüht worden. Und Palladium hat die Eigenschaft, Ethylen aufzusaugen. Das bedeutet, die Früchte bleiben unbehandelt im Container, aber sie reifen praktisch in super Slow-Mo, wenn sich immer noch daran erinnern kann, wie das früher bei einem Videorekorder funktioniert hat. Genau das gleiche passiert bei der Frucht. Dadurch ist sie 100% organisch. Die Sachen schmecken fantastisch. Es ist anwendbar auf Trauben, auf Kirschen, auf Blaubeeren. Und das Unternehmen ist, was die Technologie angeht, einzigartig. Aber was wir auch da merken, ist, Vertrieb von solchen Produkten ist ein B2B-Vertrieb. Ist durchaus eine Herausforderung.
Wenn wir auf das Thema Food-Tech-Startups, Food-Startups schauen, dann gibt es ja einige, Sie haben einige Beispiele aus Europa genannt, viele weitere kommen aber eben doch eher aus den USA oder aus Asien. Trügt der Eindruck oder ist Europa, was das Thema angeht, verhältnismäßig weit hinten dran?
Also zunächst mal will ich damit anfangen, dass Europa aus einer Position der Stärke agieren kann. Europa ist der größte Nettoexporteur von Lebensmitteln weltweit. Wir haben über 1 Billion an Wertschöpfung in Europa und ein großer Teil geht tatsächlich in den internationalen Export. Das liegt auch daran, dass die Qualität europäischer Produkte mit 100%iger Sicherheit verbunden ist. Sie sind zweifelsfrei gut. Das liegt auch an den ganzen Auflagen und den Aufsichtsgremien, die wir in Europa haben, um das sicherzustellen.
Und ein bisschen auch vielleicht an Subventionen.
Und auch an Subventionen, aber ich glaube einfach auch, dass tatsächlich diese kompromisslose Regulation, die häufig kritisiert wird, die sehr häufig kritisiert wird, und ich komme nachher nochmal drauf, weil sie auch eine Herausforderung ist für die Innovation, aber ich glaube, dass sie was Gutes ist, weil sie eben dafür sorgt, dass Europa der Goldstandard ist, was Lebensmittelqualität angeht. Aber es ist richtig, dass Regionen wie jetzt zum Beispiel in Südostasien Singapur eine Leuchtturmregion geworden sind, weil eine ganz andere Motivation dahinter steckt als die wir heute sehen, die meistens aus dem Konsumtrend entstanden ist. In Singapur werden heute 2% der Lebensmittel lokal hergestellt, weil es ein Inselstaat ist, viel zu klein, keine Fläche für Landwirtschaft. Singapur möchte 30% bis Ende der Dekade aus eigener Produktion herstellen können. Das wird nur mit innovativen Verfahren gelingen. Deswegen gibt es eine ganz klare Zielsetzung der Regierung mit einem ganz klaren Budget, einer Kooperation zwischen Wissenschaft und Investoren und Anreizprogrammen für junge Unternehmen, sich in Singapur anzusiedeln.
Können wir das gleich ein bisschen genauer anschauen, weil wir diskutieren ja in Deutschland immer wieder intensiv über die Frage, wie sieht eigentlich so eine innovationsorientierte Industriepolitik aus, die dabei hilft, dass neue Technologiefelder entstehen, junge Startups sich mit diesen Technologien beschäftigen und irgendwann zu den großen Wachstumsunternehmen werden. Kann man da von Singapur lernen oder ist es doch ein so spezielles Feld, dass es sich nicht lohnt, drauf zu schauen?
Ich würde sagen, man kann da auf jeden Fall eine Menge lernen. Ich glaube, es ist nie 1:1 anwendbar. Man kann jetzt nicht einfach sagen, man kopiert den Ansatz dort und wendet ihn hier an. Dafür sind auch die Rahmenbedingungen natürlich vollkommen andere. Im Grunde genommen kommt Singapur aus einer Situation des Defizits und möchte das lösen, indem es eben Anreize schafft für Innovation. Ich glaube, was man davon mitnehmen kann, ist, da sind finanzielle Anreize drin. Da ist aber auch eine ganz klare Kooperation zwischen Wissenschaft und Investoren ganz klar gewünscht. Da werden keine Barrieren gesetzt, sondern im Gegenteil, da werden Acceleratoren aufgebaut, um den Transfer zu schaffen. Und es wird für junge Unternehmen unheimlich leicht gemacht, sich anzusiedeln. Ein ähnliches Beispiel, ohne dass es staatlich so stark induziert wurde, ist Israel, wo der Transfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft seit jeher enorm schnell funktioniert. Und auch dort sehen wir, dass viele der Innovationen aktuell entstanden sind und zu guter Letzt, aber sicherlich ganz führend, die Vereinigten Staaten, weil da das gesamte Investitions-Ecosystem auf Neudeutsch so enorm stark ist, dass es natürlich auf so einen Trend wie Foodtech dann auch relativ schnell anspringt und entsprechend auch als Katalysator funktioniert. Auch hier im Übrigen, wenn ich das so sagen darf, einer der wesentlichen Punkte, der gleich ist zwischen Singapur, Israel und USA, ist der extrem schnelle Transfer zwischen Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft.
Da werden jetzt sicherlich viele, die uns zuhören, nicken und zustimmend nicken und sich gleichzeitig die Frage stellen, naja, aber das ist ja nun gar keine neue Erkenntnis. Das wissen wir ja nicht seit Jahren, das wissen wir seit Jahrzehnten. Mhm. Und trotzdem kommen wir immer wieder auf das Ergebnis, dass wir da in Deutschland nicht so gut sind. Woran liegt das eigentlich, dass wir diese Signale nicht wirklich aufnehmen?
Naja, weil wir sind ein föderaler Staat. Wir haben unglaublich viele partizipative Entscheidungsprozesse, die auch für vieles dringend notwendig und wichtig sind. Ich glaube, manchmal heben wir uns vielleicht den Bruch, wenn wir es versuchen, gleich in der großen Fläche hinzubekommen. Vielleicht tut es dann gut, sich regional mal zu konzentrieren und in der Pilotregion einen Leuchtturmerfolg zu schaffen. Ich würde tatsächlich sagen, dass in gewisser Weise München und Unternehmertum als Beispiel.
Das ist immer das einzige Beispiel, wo es funktioniert hat. Darf ich mal versuchen, ja, eine Gegenthese aufzustellen, dass Deutschland gerne eigentlich über viele Jahre in so einer Art Innovators-Dilemma gesteckt hat oder steckt bis heute und wahnsinnig viel Geld verdient hat durch die Autoindustrie, die ihre Fahrzeuge weltweit verkaufen konnte, die Maschinenbau der Fabriken und Anlagen in aller Welt ausgerüstet hat und letztlich dafür gesorgt hat, dass die Wirtschaft Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt immer weitergelaufen ist, neue Rekorde erreicht hat. Und man hat sich nie so richtig um die Frage gekümmert, was sind denn eigentlich vielleicht die Industrien der Zukunft, in denen wir groß sein können? Und dieser Muskel ist eigentlich nicht sonderlich ausgeprägt. Das wäre jetzt nochmal so eine andere These. Würden Sie das auch so sehen?
Bedingt. Also ich glaube schon, dass natürlich mit dem enormen Erfolg der letzten Jahrzehnte in gewisser Weise sicherlich hier und dort auch eine Zufriedenheit entstanden ist, die dann zu einer gewissen Trägheit führt. Das will ich gar nicht bestreiten. Ich würde aber schon sagen, dass es viel mehr Grund gibt, optimistisch zu sein. Denn wir haben auch im Mittelstand Weltmarktführer im Anlagebau, im Verpackungsbereich. Also Unternehmen, die gerade die Innovation in unserem Sektor erst ermöglichen. Und für die Rahmenbedingungen zu schaffen, gerade auch in der Kooperation zwischen Instituten und Universitäten, ist aus meiner Sicht das Gebot der Stunde. Wir suchen ja händeringend nach Wachstumsfeldern in der deutschen Wirtschaft. Jetzt reden wir über eine Industrie, die ein jährliches Umschlagsvolumen hat von 8 Billionen. Der Anteil der innovativen Produkte ist heute noch unter 1%. Der wird bald im einstelligen Prozentbereich sein, der signifikant ist und dann 10% und mehr erreichen. Das heißt, Sie können sich selber ausrechnen, was da für ein Wachstumsmoment dahinter steckt. Daran partizipieren können ganz viele Instanzen hier in Deutschland und eben auch ganz stark der deutsche Mittelstand, von dem ich davon überzeugt bin, der wird es ohnehin tun, weil diese Unternehmen warten nicht darauf, dass es irgendwelche Programme gibt oder irgendwelche Fördermittel, die machen es einfach. Aber wir könnten aus meiner Sicht ein Vielfaches von dem erreichen, wenn wir einfach die Rahmenbedingungen fördern. Ich rufe jetzt nicht danach, dass man das gleiche Programm braucht wie Singapur oder dergleichen, sondern ich denke einfach nur, sich nochmal hinzusetzen, sich zu fragen, wie sieht denn die Ernährungsindustrie in 5 Jahren von hier aus, in 10, in 15? Und was werden die Weichenstellungen sein, die dabei entscheidend sind für Erfolg und Misserfolg? Und wie können wir heute aus dieser komfortablen Situation, in der wir heute ganz viele Bereiche maßgeblich anführen weltweit, wie können wir daraus noch viel mehr Wachstum schaffen? Mhm. Das würde mich eigentlich am meisten begeistern.
Und über diese Zukunft würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Ich habe auf diesem Weg zu diesem Gespräch eine Zahl gesehen, die ich vielleicht als Grundlage für die Diskussion mal zur Debatte stellen möchte. Und zwar nach Studien der UN soll es möglicherweise nur noch 60 Ernten geben, dann sind alle Böden ausgelaugt. Das ist ja so eine dieser Zahlen, die auf eine weltweite Ernährungskrise hindeuten, die bevorsteht. Auch seit vielen Jahren wird ja von verschiedenen Organisationen immer wieder darauf hingewiesen. Was ist das für eine Ernährungswelt, auf die wir da zulaufen, mit einer noch viel größeren Weltbevölkerung, mit einer Welt, die einen sehr wahrscheinlich deutlichen Klimawandel erlebt, eine Welt, die sich anders ernähren möchte, weil der Wohlstand weiter verbreitet ist. Lassen Sie uns mal in diese Zukunft schauen und dann daraus ableiten, was für eine Industrie daraus entsteht und welche Chancen auch für Europa hinter dieser Entwicklung stehen.
Ja, aber die Studie kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Das hört sich in der Tat sehr verstörend an. Aber ich glaube, dass man ohne Zweifel sagen kann, ist, dass wir heute schon den größeren Teil der nutzbaren Fläche für landwirtschaftliche Produktion verwenden. Einen ganz großen Teil davon, den überragenden Teil, tatsächlich im Kontext der fleischbasierten Produkte, weil wir natürlich auch das Futtermittel für die Tiere entsprechend anbauen und ernten müssen. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der propagiert, das Ende der Fleischindustrie ist morgen schon da. Ich glaube, dass wir auch noch lange Jahrzehnte der Fleischproduktion vor uns haben. Aber wir müssen neue Wege finden, die das rekalibrieren. Es wird uns nicht gelingen, diese Menschheit in den nächsten Jahrzehnten mit Protein zu versorgen, wenn wir es auf fleischbasierter Basis probieren. Und zwar deshalb nicht, weil wir bis 2050 ungefähr 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben. Zwischen 2017 und 2050 wird sich allerdings der Proteinbedarf verdoppeln. Woher kommt das? Das kommt daher, dass es Menschen gibt auf dieser Welt, die einfach ein besseres Einkommen haben, einen besseren Lebensstandard. Genau. Und das sollte einen auch nicht überraschen, dass all diese Menschen, die eine bessere Lebensqualität dann genießen können, diese auch genießen wollen. Und dazu gehört häufig eben halt auch der Verzehr von Fleisch. Wenn wir bis 2050 versuchen, diesen Bedarf mit tierproduzierten Proteinen abzudecken, dann hat Elon Musk recht, dann brauchen wir einen neuen Planeten. Das kann aber nicht die Antwort sein, denn wir wollen ja nach neuen Lösungen suchen. Also brauche ich eine bessere Proteinkonversion. Und Proteinkonversion ist tatsächlich bei allen pflanzenbasierten Produkten heute schon dramatisch besser. Dramatisch besser. Soll heißen, wie viel Input muss ich geben, damit eine Konsumentin, ein Konsument ein gutes proteinbasiertes Produkt verzehren darf. Und pflanzenbasierte Produkte haben häufig 90% weniger Wasser, sie brauchen 90% weniger Fläche, weil ich eben nicht das Tierfutter brauche, sondern eben nur die Fläche für den Anbau der entsprechenden Sorte. Sie sind damit eben halt auch in fast allen Dimensionen, was die Nachhaltigkeit angeht, den klassischen tierbasierten Produkten überlegen. Dazu kommt, dass wir Innovationen sehen, die dem Ganzen eventuell nochmal ein Beschleunigungsphänomen aufsetzen. Ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber kurz die Punkte nochmal aufgegriffen von pflanzenbasierten, also sojabasierten oder erbsenbasierten Produkten. Wenn man jetzt eine Ecke weitergeht und nutzt die Wurzel von Pilzen, das sogenannte Myzel, dann hat man ein Produkt, das per se reich ist in Protein, das durch klassische Fermentation, also wir reden hier über sehr konventionelle Fermentation, die wir schon seit Jahrhunderten nutzen, noch weiter angereichert werden kann, das eine Faserstruktur hat, mit der man die Struktur vom Fleisch relativ gut nachbilden kann. Und jetzt kommt's, das 30 Mal schneller wächst als jede angebaute Sorte. Soll heißen, der Nachhaltigkeitseffekt ist nochmal dramatisch höher. Und deswegen bin ich der Überzeugung, ohne dass ich es heute schon genau beschreiben kann, wie das Bild aussieht, Ende dieser Dekade oder Mitte der nächsten Dekade, unser Speicher, unser Themenspeicher weltweit ist rappelvoll an Möglichkeiten, alternative Proteine anzubauen, sie anzureichern durch Basisfermentation und sie dann durch neue Rezepturen in Produkte zu verwandeln, die erstens super schmecken müssen, weil da wird kein Konsument einen Kompromiss machen. Zweitens in der Rezeptur nicht allzu viele, am besten gar keine Kompromisse eingehen, die gesundheitsschädlich sind. Und drittens logischerweise damit auch viel, viel nachhaltiger sind. Das wird gelingen. Ist für mich gar nicht die Frage, ob das gelingen wird. Es ist nur noch die Frage, wann kommen die großen Durchbruchmomente in dieser Transition? Aber dass sie passieren werden, ist für mich tatsächlich kristallklar.
Aber was ist so ein Durchbruchsmoment, dass es endlich so gut schmeckt wie Fleisch oder dass die Massenproduktion noch einfacher wird? Was definieren Sie das mal?
Also zwei Aspekte. Also ich glaube, das Myzel an sich ist ein Feld, das sich Leute, die sich für das Thema interessieren, weiter verfolgen sollten. Ist in Europa übrigens noch nicht zugelassen, weil wir vor 1997 die Wurzel von Pilzen noch nicht gegessen haben. Daher kommt eben die Tatsache, dass es heute eine Freigabe braucht für dieses Myzel. Aber wenn man solche Produkte mal verköstigt hat, wie ich das durfte in den USA, gibt es eine Firma, die heißt Meaty, die hat solche Produkte, dann merkt man schon, das ist vom Geschmack, aber auch von der Textur unfassbar nah dran. Mhm. Und wir reden jetzt immer noch über eine Frühphase, aber wir reden über eine Frühphase einer Technologie, die hier und heute da ist. Da muss ich keine 10 Jahre mehr warten, weil sie nutzen eine Basisfermentation, die industriell verfügbar ist. Ein häufiges Problem bei pflanzenbasierten Proteinen ist, dass es Konzentrate sind. Soll heißen, da sind noch Spuren von Öl und auch Spuren von Stärke. Die führen dazu, dass sie einen Nebengeschmack haben, der manchmal verstörend ist, so eine Bitternis. Und manchmal ist auch der Farbeffekt verstörend, weil es so ein bisschen gräulich wird. Kommt man zu Isolaten, also zu einer Qualität von 90% plus eines Proteins, haben sie keinen Nebengeschmack und keine Verfärbung. Und auf einmal gelingt es, mit diesen Produkten zum Beispiel einen Käse herzustellen, der nicht nur so aussieht, aber eigentlich nur Stärke enthält, sondern der wirklich proteinreichhaltig ist und von einem, ich sag mal, tierbasierten Käse überhaupt nicht mehr zu unterscheiden ist. Also es gibt natürlich dann auch die Technologien, die viel weitergehen, wie Präzisionsfermentation oder zellbasierte Technologien, die ein Potenzial versprechen, das nochmal das Spiel deutlich.
Aber erzählen Sie mal, was heißt das? Also was entstehen dann da für Produkte konkret?
Bei Präzisionsfermentation?
Das ist dann das Steak aus dem Reagenzglas.
Bei der Präzisionsfermentation nutzt man Mikroorganismen, die genmanipuliert sind, um dann zum Beispiel ein Casein oder Lactoferrin nachzubilden. Heute sind die noch sehr aufwendig, weil sie in der Produktivität noch nicht das Niveau erreicht haben, um wirtschaftlich zu werden, weil kein Kunde wird ein Kostenpremium in Anspruch nehmen oder akzeptieren, nur weil das jetzt ein präzisionsfermentiertes Produkt ist. Aber auch da bin ich guter Hoffnung, weil, wie viele wahrscheinlich wissen werden, Insulin wird heutzutage nahezu 100% aus Präzisionsfermentation erzeugt. Und zwar deshalb, weil es einfach deutlich wirtschaftlicher wurde in den 80ern als das tierbasierte Insulin. Und deswegen kann ich Ihnen heute nicht vorhersagen, wie lange brauchen wir bei der Präzisionsfermentation für Ernährungsprodukte. Sind das 3 Jahre, sind es 5 Jahre, sind es 10 Jahre? Ich weiß es nicht.
Essen Sie eigentlich, aber es wird passieren. Essen Sie eigentlich noch Fleisch?
Ja, ich bin sozusagen Flexitarier. Ich esse deutlich weniger Fleisch, als ich das vorher gemacht habe. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass Fleisch aus guter Tierhaltung und guter Qualität eine gute Sache ist. Also insofern werde ich jetzt auch nicht zum Vegetarier werden.
Es ist ja ganz interessant, seit Jahren gibt es ja immer wieder Studien, die sagen, die Deutschen werden weniger und weniger Fleisch essen. Fakt ist, es gibt schon einige, die komplett verzichten, die Zahl der Veganer steigt. Aber der Fleischkonsum ist dann doch nicht so stark zurückgegangen, wie vor 20 Jahren mal angenommen ist. Was ich besonders interessant finde, ist, wie emotional das Thema Fleisch für viele dann doch ist, was zum Beispiel dann die wilden Diskussionen gezeigt haben, nachdem die Grünen den Vorschlag gemacht haben, Mensch, wäre es vielleicht eine gute Idee, mal einen Tag die Woche auf Fleisch zu verzichten, wo wahrscheinlich jeder Arzt sagt, ja, mindestens einen Tag mal verzichten. Da spielt natürlich das Thema Bevormundung rein und so weiter und so fort. Aber daran zeigt sich auch, wie emotional für viele Deutsche das Thema Fleisch ist. Glauben Sie, dass die Deutschen überhaupt bereit darauf sind, zu verzichten? Oder wird es am Ende dann so sein, die Reichen im Westen werden weiterhin Fleisch essen und die anderen müssen dann Pilzwurzeln auf den Teller legen, auf den Grill?
Nein, ich glaube, der Trend ist vielleicht nicht ganz so extrem wie vor einigen Jahren antizipiert, aber der Trend ist schon nachhaltig, ne? Dass der Fleischkonsum in Gesamteuropa und auch in Deutschland rückläufig ist. Ich glaube, die Reaktion würde ich darauf zurückführen, dass Menschen sich ungern was vorschreiben lassen, haben Sie gerade selber gesagt. Aber zum anderen, und das ist ein globales Phänomen, der Verzehr von Fleischprodukten zu einem guten Lebensstandard assoziiert wird. Und das ist eben auch der Grund, warum es in...
Das heißt, die Deutschen sind da gar nicht so ein Sonderfall, meinen Sie?
Würde ich gar nicht so sehen. Überhaupt nicht. Ich glaube auch, es ist immer schwer, etwas Liebgewonnenes dem Menschen per Dekret zu verbieten. Die bessere, deutlich bessere Variante, und an die glaube ich und von der bin ich fest überzeugt, ist, eine bessere Alternative zu fördern, zu entwickeln und dann am Ende den Markt entscheiden zu lassen. Ich glaube, dass das gelingen wird, weil diese Produkte werden früher oder später nicht nur nachbilden, was wir heute verzehren, sondern werden vollkommen neue Produkte auch ermöglichen, die einfach total gut schmecken, die Konsumentinnen und Konsumenten begeistern, aber eben mit viel weniger kollateralen Schaden verbunden sind. Davon bin ich fest überzeugt. Also das wird dann auch der Moment sein, wo man gar nicht mehr über Dekret den Leuten irgendwas verbieten muss, sondern wo der Markt im Prinzip die Spielregeln definiert.
Aber da sind wir heute noch nicht. Oder gibt es irgendein Fleischersatzprodukt, was genauso gut schmeckt wie Fleisch?
Bei Fleischersatzprodukten würde ich sagen, gibt es Ausnahmefälle. Ich hatte von Lavie gesprochen. Ich glaube, das Produkt hat das Niveau eines Original-Bacons.
So schade, dass wir es jetzt hier nicht testen können, aber bei der nächsten Gelegenheit.
Ich stelle sicher, dass Sie ein Sample bekommen, obwohl es bisher noch nur in Frankreich und England vertrieben wird. Also ja, das gibt es. Und Sie können es natürlich auch sehen bei den pflanzenbasierten Milchprodukten, die mittlerweile 10% der Kategorie ausmachen, deutlich mehr als 10%. Und das hat natürlich damit zu tun, dass das Konsumerlebnis eben doch schon sehr nah herangerückt ist an das Original.
Da fällt mir natürlich gleich der Name Oatly ein, der ja mit ganz, ganz großen Hoffnungen gestartet ist. Das ist eine Marke, die wahrscheinlich jeder kennt. Ich kenne sogar Menschen, die Hafermilch dann trinken, wenn Oatly in einem Café ausgeschenkt wird. Ansonsten nehmen sie normale Milch, weil das Produkt einfach aus Sicht vieler Konsumentinnen und Konsumenten gut ist. Nun ist es aber auch so, dass die Marke viel versprochen, aber dann doch nicht so viel gehalten hat. Ich fand wenigstens überraschend, dass die Probleme haben, damit Geld zu verdienen. Woran liegt das?
Also zunächst einmal, glaube ich, ist Oatly ohne jeden Zweifel ein Pionier gewesen für die Branche und damit auch für die Veränderung in Konsumpräferenzen. Ich denke aber, die Projektion des Marktes, dass mit einem Unternehmen es gelingen kann, die ganze Kategorie umzuwälzen, und zwar global, vielleicht ein bisschen arg weit gegangen ist und es am Ende wieder ein Stück weit zu einer gewissen Normalität zurückkommt. Ich glaube, das ist bei Beyond in ähnlicher Art und Weise.
Aktienkurs ist ja dramatisch eingebrochen, nachdem er erst sehr, sehr stark in die Höhe geschossen ist.
Und dieses Phänomen an Kapitalmärkten, dass in dem Moment, wo eine Innovation erlebbar wird, das Maximum projiziert wird, was vorstellbar ist, um dann zu realisieren, es wird mehr brauchen, um dahin zu kommen, ist jetzt nicht allein im Foodtech-Sektor, glaube ich, so nachzuvollziehen. Aber beide Unternehmen haben eine enorme Rolle gespielt, erlebbar zu machen, was es heißt, andere Alternativen so hinzubekommen, dass sie für den Verzehr erst einmal, wenn überhaupt noch, ein minimaler Kompromiss sind.
Aber haben eine Rolle gespielt, sagen Sie, das heißt, das werden nicht notwendigerweise die großen Player der Zukunft sein?
Oh doch, also ich glaube, dass das Feld der Innovation auch für beide Unternehmen noch enorm ist. Und dadurch, dass sie so eine enorme Reichweite haben und eine Marke, sind aus meiner Sicht sind die Erfolgsvoraussetzungen für beide Unternehmen immer noch extrem stark. Jetzt bin ich kein Insider. Ich kenne jetzt nicht die aktuelle Entwicklung des Geschäftsmodells und der Stellhebel dort. Aber die beiden Marken haben den höchsten Bekanntheitsgrad zweifelsohne in der Branche. Und wenn man sich dann anschaut, wie dynamisch links und rechts Innovationen zum Reifegrad geführt werden, fehlt mir nicht die Fantasie, wie man diese Plattform noch nutzen kann, um wieder zu Wachstum zu kommen und auch zu profitablem Wachstum.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
Lassen Sie uns nochmal auf den Markt schauen und vielleicht auf die Player links und rechts von Oatly und Beyond blicken. Welche sind da die Unternehmen, auch vielleicht welche, in die Sie nicht investiert haben, die wir jetzt im Blick behalten sollten? Welche sind vielleicht sozusagen die großen Stars der nächsten Jahre?
Ich würde momentan tatsächlich eher empfehlen, nicht unbedingt nach den größten Namen zu schauen, sondern einfach nur regelmäßig beim Weg in die Abteilung, wo es diese alternativen Produkte gibt, weiterhin neugierig zu bleiben. Ich glaube, wir werden eine relativ hohe Geschwindigkeit sehen von Innovationsschüben. Und dabei kann ich eigentlich jeden nur ermutigen, weiterhin Spaß dran zu haben, neue Sachen auszuprobieren, aber eben halt auch auf die Rezeptur zu achten. Es wäre jetzt vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, die eine oder andere Marke ist jetzt der Hidden Champion, den ich hier propagieren würde. Ich glaube, das würde zu weit gehen. Und ich glaube auch, dass es sogenannte Local Heroes gibt. Wir haben in Deutschland eine andere Sortimentstruktur und andere Player als in Frankreich, als in UK, also in England oder auch in Südeuropa.
Ich dachte, der ein oder andere könnte vielleicht schon einen Hinweis darauf bekommen, was die nächste große Börsenstory sein könnte. Aber dann frage ich bei der nächsten Gelegenheit nochmal. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf den Markt schauen. Ich habe eine andere Zahl gelesen, dass nämlich in zwischen 21 und 22 die Investitionen in Food-Startups in Europa ziemlich drastisch zurückgegangen sind, um mehr als 30%. Und ich nehme mal an, Richtung 23, die Zahlen waren jetzt noch nicht da, hat es sich wahrscheinlich ähnlich dramatisch zurückentwickelt, nachdem es in den Jahren davor ein sehr starkes Wachstum gegeben hat. Ist dann jetzt die Euphorie doch schneller vorbei, als sie so richtig begonnen hat?
Naja, man kann das natürlich, glaube ich, weltweit im gesamten Venture-Capital-Markt beobachten, dass sich zwischen dieser doch sehr euphorischen Phase bis zum Februar 22, bis der Krieg begonnen hat und dann auch die Hochinflationsphasen begonnen haben, sich einiges, was die Investitionsvolumina angeht und auch die Anzahl der Transaktionen, deutlich neu nivelliert hat. Der Trend ist aber unverändert. Und der Trend hat jetzt nicht unmittelbar was mit Unternehmensbewertung zu tun und Anzahl der Transaktionen, sondern der Trend ist aus meiner Sicht geprägt durch drei Dinge. Einmal die nachhaltige Verlagerung von Konsumentenpräferenzen. Und das sehen wir international in Gesamteuropa und den Vereinigten Staaten, bedingt auch schon in Teilen Asiens. Der zweite Aspekt ist dieses Thema Versorgungssicherheit, die Dringlichkeit, die Versorgung für die Zukunft sicherzustellen, weshalb es auch eine ganze Reihe von Programmen gibt, staatlich geförderten Programmen, um die Transition der Ernährungsindustrie voranzutreiben. Und der dritte Aspekt ist zweifelsohne eben der Nachhaltigkeitsaspekt. Es wird viele Innovationen brauchen, um den Zielen gerecht zu werden, die wir haben, um diese 1,5 Grad zu erreichen. Das bedeutet im Umkehrschluss, der Markt ist etwas illiquider geworden. Die Bewertungen sind damit auch deutlich nach unten gegangen. Aber ganz offen gesagt, das macht es für Investoren nicht unbedingt unattraktiver.
Das stimmt. Es sei denn, irgendwann gibt es das Problem, dass den Unternehmen das Geld ausgeht. Ich meine, wir haben alle das Beispiel von Infarm gehört. Das ist ein Startup, die Gewächshäuser gebaut haben, die Supermärkte dann direkt sozusagen in die Lagerhalle stellen können und dann keine Gewürze mehr geliefert bekommen müssen oder Salate. Glauben Sie, dass es das verstärkt geben wird, eine Pleitewelle in dieser Szene?
Also ich würde es nicht pauschal so sehen. Ich würde vielleicht einfach nur den Blick auf das richten, wo wir uns drauf konzentrieren. Und das sind Unternehmen, die in der Regel schon Umsatz generieren. Mhm. Also wir investieren nur in Unternehmen, die in etwa 1 Million, 2 Millionen Euro Jahresumsatz haben. Warum ist das so? Weil wir der Meinung sind, wir müssen uns intensiv damit beschäftigen, wie ist die Wertschöpfungskette, also das Einkaufen der notwendigen Zutaten. Wie ist die Verarbeitungslogik gesichert mit Partnern in der Industrie und wie funktioniert eine Distribution? Damit gehen wir ein Stück weit konservativer an die Sache ran, auch immer mit dem Blick, wie viel Investitionen braucht man eigentlich dafür? Weil Venture Capital ist jetzt nicht unbedingt dafür geeignet, in große Anlagen zu investieren. Das ist eher dann das Thema für die Industrie. Deswegen, ja, ich glaube, Sie haben recht. Investitionsrunden könnten in 24 noch weiterhin etwas herausforderungsvoll sein, gibt aber erste Anzeichen, dass sich der Markt schon deutlich verbessert und sich positiver entwickelt. Und solange man eben auch in einem vertretbaren Rahmen Mittel sich beschaffen muss, wird es in 24 schon deutlich besser möglich sein als 23. Wenn man allerdings 50, 100, 150 Millionen braucht, um Anlagen zu bauen, wird der Markt schwierig sein.
Und das ist ja sozusagen ein Thema, was durchaus in der Bundesregierung angekommen ist. Habeck, Lindner sprechen das ja immer wieder an. Jedenfalls in der Theorie ist Ihnen klar, dass die größeren Finanzierungsrunden für Wachstumsunternehmen in Deutschland schwierig sind. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass die Bundesregierung das Potenzial dieses Geschäfts, Ihres Geschäfts, verstanden hat. Ich habe noch von keinem Vertreter, keiner Vertreterin der Ampelregierung überhaupt jemals das Stichwort Food Startup gehört. Ist es einfach zu klein als Thema oder ist in Berlin, sind die Möglichkeiten in Berlin noch nicht so richtig angekommen?
Ich glaube, wir haben momentan eine Diskussion zu deutlich populäreren Industrien, die sehr dringlich sind. Und das kann man, glaube ich, auch gut nachvollziehen aufgrund der Energiepreise und struktureller Verschiebungen in gesamten Industrien. Mein Appell wäre tatsächlich an die Politik auf Landes-, aber auch auf Bundesebene, sich dem Thema stärker anzunehmen und mal links und rechts zu schauen, was machen denn, also die Kleinen wie Singapur oder kleinere Staaten wie Israel, was machen aber auch die Vereinigten Staaten, die ein nationales Food-Programm verabschiedet haben, was machen auch die Chinesen, bei denen das Thema im Fünfjahresplan enthalten ist.
Können Sie ein paar Stichworte zum nationalen Food-Programm sagen und vielleicht auch, was man daraus lernen kann?
Das nationale Food-Programm hat im Grunde genommen vereinfacht sich zum Ziel gesetzt, die Selbstversorgungssicherheit der Vereinigten Staaten in den nächsten Jahren zu garantieren und dabei sicherzustellen, dass die Fehlernährung von einkommensschwachen Gruppen aus dem Markt verschwinden wird, indem man auch Menschen, die kleinere Einkommen haben, den Zugang zu gesunder und nachhaltiger Ernährung deutlich besser ermöglicht. Das ist vereinfacht gesprochen das Programm dort. In ähnlicher Form ist es in China im Fünfjahresprogramm enthalten, weil man sich da, glaube ich, im Klaren ist, dass die Proteinlücke nicht einfach so verschwinden wird, sondern dass man sie lösen muss. Ich würde aber ermutigenderweise sagen, es gibt in Europa auch Leuchtturmregionen. Dänemark würde ich als eine solche bezeichnen, wo es systematische Bemühungen gibt, pflanzenbasierte Molkereiprodukte in dem Fall stärker zu fördern, aber das in Kombination mit der Landwirtschaft anzustreben, weil man dort erkennt, das wird einer der enormen Wachstumstreiber sein, von denen Dänemark ganz stark profitieren kann.
Haben Sie das Gefühl, dass die Landwirtschaft in Deutschland überhaupt bereit dafür ist oder ist man da einfach zu konservativ für diese Themen?
Ich glaube, dass wir eine der modernsten Landwirtschaften überhaupt auf der Welt haben. Ich glaube, dass wir fantastische Unternehmerinnen und Unternehmer in dem Sektor haben, die allerdings vor enormen Herausforderungen permanent stehen, wirtschaftlicher Natur, trotz all der Förderungen, die es gibt. Dort muss man Perspektiven schaffen. Ich glaube, dort muss man tatsächlich auch mal überlegen, ob man über so ein Pilotprojekt, eine Pilotregion erklärt, welche neuen Möglichkeiten sich ergeben in dieser Transition und wie die Landwirtschaft davon profitieren kann. Das wird nicht mit einem Dekret, mit einem Beschluss möglich sein, aber das zu gestalten in Gemeinschaft mit der Landwirtschaft, das gelingt. Und wie gesagt, ich glaube, in Dänemark ist da vor 2 Jahren, 1,5 Jahren sogar parteiübergreifend im Parlament ein solches Programm beschlossen worden. Warum sollte uns das nicht hier gelingen?
Können Sie mal ein bisschen skizzieren, wie das denn der Landwirtschaft auch hilft?
Ja, wenn man zum Beispiel hergeht und sagt, man möchte in pflanzenbasierte Produkte stärker investieren, dann ist der naheliegendste Schritt wahrscheinlich, dass man in neue Sorten investiert. Also den Anbau von Erbsen, von Kichererbsen. Kichererbsen sind natürlich für Jahrzehnte oder Generationen hier gar nicht denkbar gewesen, sind wahrscheinlich mittlerweile aufgrund der klimatischen Bedingungen auch in Europa vorstellbar. Wenn man in solche Sorten investiert, braucht es Proteinextrusion. Dazu braucht man entsprechende Anlagen. Kann man sich vorstellen, solche Anlagen in Kollektiven zu machen? Kann man damit die Landwirtschaft an der Wertschöpfung stärker beteiligen? Sie merken, ich stelle die Frage, ich setze hier keine Behauptung in den Raum, aber ich glaube, dass immer dann, wenn sich solche Türen öffnen, Perspektiven entstehen, auch in der Wertschöpfung das Neue zu verteilen.
Also viel, viel Optimismus jetzt ganz zum Ende. Ich glaube, wir müssen eigentlich nur noch eine Frage klären. Wenn Sie zu Hause kochen, was kochen Sie dann eigentlich am liebsten?
Was ich am liebsten koche, sind tatsächlich Reisgerichte. Also Reis mit Gemüse, mit Ei etc. Das ist eigentlich so, was mir am meisten...
Also nichts mit Pilzwurzeln... Oder Fleisch.
Pilze schon, aber Pilzwurzel per se ist de facto heute noch kein Produkt, das wir hier erwerben können. Mhm. Aber wenn es dann verfügbar ist, auf jeden Fall.
Und auf welches Fleischersatzprodukt freuen Sie sich am meisten?
Naja, auf La Vie.
Ganz herzlichen Dank, Herr Koch, für diese Einblicke in die Industrie, die vielleicht noch nicht jedem so ein Begriff war. Mir jedenfalls nicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute hier waren. Und ich denke, wir müssen das Gespräch bei Gelegenheit mal fortsetzen. Herzlichen Dank.
Freut mich. Vielen Dank.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe
oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für 4 Wochen für nur 1 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/Mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.